Im März dieses Jahres hat die Professorin für theoretische Philosophie an der Freien Universität Berlin, Barbara Vetter, den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, die höchste Forschungsauszeichnung hierzulande. Sie wurde für ihre Arbeiten zur Theorie der Modalität gewürdigt, also zur Frage, wie sich Möglichkeiten denken lassen. Barbara Vetter ist mir nun auf Radio 3 zugeschaltet. Ich grüße Sie und gratuliere natürlich. Hallo.
Hallo, ganz herzlichen Dank.
Und jetzt muss ich natürlich noch mal fragen, womit genau beschäftigen Sie sich in Ihrem Forschungsfeld? Können Sie das mal anschaulich und wenn auch möglich kurz beschreiben?
Ich versuche es. Ich beschäftige mich mit allem, was wir mit dem deutschen Wörtchen können beschreiben. Das beginnt bei so erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie dass ich Fahrrad fahren und dass manche Menschen Experimente durchführen können. Das geht weiter über das, was ich Potentialitäten oder Vermögen von auch unbelebten Dingen nenne, wie das Zucker sich in Wasser auflösen kann und geht bis hin zu so bloßen Möglichkeiten wie etwa der Möglichkeit, dass die Evolution anders verlaufen wäre und es gar keine Menschen hätte geben können. Alles also, was hätte sein können oder was man tun kann, fällt in meinen Forschungsbereich. Mit Modalität beschreiben wir einfach Möglichkeit, Notwendigkeit und Wirklichkeit. Das sind so die großen Begriffe.
In der Begründung für den Leibniz-Preis an Sie, da wird vor allem Ihre kritische Forschung zur zeitgenössischen analytischen Philosophie, in der das Modell einer Pluralität dominiert, ja noch einmal gewürdigt. Erläutern Sie uns kurz diesen Ansatz.
Sehr gerne. Das vorherrschende Modell zum Nachdenken über Möglichkeiten in der zeitgenössischen Philosophie stammt aus der Logik. Wir nennen das Modallogik, die Logik von Möglichkeit und Notwendigkeit. Das ist etwas, was erst im 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Wir haben auch erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts die moderne Logik, wie wir sie heute verwenden. Und in dieser Modallogik können wir uns Möglichkeit und Notwendigkeit auf eine ganz bestimmte Weise denken. Wir verstehen Möglichkeit als Wahrheit in mindestens einer möglichen Welt, Notwendigkeit als Wahrheit in allen möglichen Welten. Also wir stellen uns für jede Weise, wie die Welt hätte laufen können, eine Welt vor, die genauso ist, und können dann Möglichkeit und Notwendigkeit darüber definieren. Das ist dann logisch sehr viel handhabbarer, weil wir das möglich und notwendig mit sowas wie alle und einige verstehen können. Und das sind Begriffe, die wir in der Logik bestens im Griff haben. Da habe ich auch gar nichts dagegen. Ich unterrichte selbst Logik. Ich finde das eine sehr gute Entwicklung. Meine Kritik bezieht sich darauf, dass man aus diesem logischen Modell, also das ist sozusagen etwas, was man für eine bestimmte formale Idealisierung für das Nachdenken über Möglichkeit und Notwendigkeit verwenden kann, dann ableiten möchte, was das Phänomen, um das es uns geht, nämlich Möglichkeit, eigentlich ist. Und ich denke, wenn ich mich mit Möglichkeiten beschäftige, wie kann ich jetzt dieses oder jenes tun, kann ich nach links oder rechts gehen, möchte ich, gibt es heute Abend Pizza oder Pasta zum Abendessen, dann geht es mir nicht um andere mögliche Welten, dann geht es mir um etwas, was hier in unserer Welt verortet ist. Und das ist das, was ich in meiner Forschung versuche zu zeigen.
Möglicherweise auch Kulturen oder Mentalitäten oder Konventionen untergeordnet ist. Sie haben nun ein alternatives Konzept entwickelt, nämlich das der Potentialität. Das klingt in meinen Ohren sehr viel offener. Was hat es genau damit auf sich?
Das ist natürlich ein ganz, ganz altes Konzept. Also ich selbst habe das aus der Lektüre des Aristoteles, also da müssen wir wirklich weit zurückgehen in der Philosophiegeschichte, mich da inspirieren lassen. Lustigerweise auch Leibniz, nachdem ja der Leibniz-Preis benannt ist, hat das auch verteidigt. Die Idee hier ist, dass wir uns Möglichkeiten denken, nicht als irgendwie andere Welten, in denen sich etwas irgendwie entwickelt, sondern als Vermögen, die in Dingen selbst angelegt sind. Ich habe meine Potentialitäten, das sind meine Fähigkeiten, aber eben auch meine Neigungen und Tendenzen und so weiter. Sie haben ihre, die Dinge um uns herum haben alle verschiedene Potentialitäten oder Vermögen. Und auf diese Weise finden wir Möglichkeiten gewissermaßen direkt hier in der wirklichen Welt. Und sie sind nicht Alternativen zur Wirklichkeit, sondern Bestandteil der Wirklichkeit. Wir können uns dann auch überlegen, wie diese Vermögen miteinander interagieren. Ja? Und dann kommen wir zu dem, was Sie so genannt haben. Also es kann sein, dass jemand eine bestimmte Fähigkeit hat, aber die Umwelt einen an der Ausübung dieser Fähigkeit hindert. Oder umgekehrt, dass jemand bestimmte Fähigkeiten hat und wir gerade eine Umwelt haben, die Strukturen von Ermöglichung bietet. Und auf diese Weise können wir dann sehr viel genauer, denke ich, auf diese Möglichkeiten schauen, die Individuen haben und nach denen die uns auch in unseren Handlungen leiten können.
Das klingt sehr praxisnah, muss ich sagen. Ist das auch ein Gedanke, der bei Ihnen mitschwingt?
Ein bisschen. Nun bin ich theoretische Philosophin, also wenn Sie sich angucken, was ich dazu schreibe, mache ich am Ende auch wieder eine Logik. Also so ist es nicht, aber es ist tatsächlich schon aus diesen eher praxisnahen, sage ich mal, Überlegungen motiviert, dass es uns ja letztlich auch in der theoretischen Philosophie darum geht, die Phänomene zu erfassen, die uns wirklich interessieren und nicht nur die, die man eben nun gerade gut modellieren kann.
Barbara Vetter, jetzt möchte ich Sie mal privat fragen, wie und wann haben Sie denn Ihre Leidenschaft für die Philosophie entdeckt? Eher über die praktische oder dann doch über die theoretische Schiene?
Ganz bestimmt die theoretische Schiene. Ich habe als Jugendliche immer sehr, sehr viel gelesen und bin auf verschiedenen Wegen in verschiedenen Büchern immer wieder auf die Philosophie gestoßen und habe mir dann irgendwann eine Philosophiegeschichte vorgenommen. Und es war immer eine Liebe zum theoretischen und abstrakten Denken, die mich dahin gebracht hat.
Sie haben den Blog Hashtag First Gen Philosophers, Philosophie in erster Generation, ins Leben gerufen, in dem sich alles um PhilosophInnen mit nicht-akademischem Hintergrund dreht. Warum liegt Ihnen dieses Thema am Herzen?
Das hat so einen halb autobiografischen Hintergrund. Ich bin jetzt kein Arbeiterkind, aber ich habe an der Universität Oxford studiert und da habe ich dann gemerkt, dass ich mit meinem zwar durchaus bürgerlichen, aber nicht akademischen familiären Hintergrund mich ganz schnell wie das Proletariat gefühlt habe unter den Menschen, mit denen ich so zu tun hatte. Wunderbare Menschen natürlich, aber da ist mir das ein bisschen aufgefallen und dann ist es mir immer stärker im Rahmen auch meiner Lehrtätigkeit wichtig geworden. Das hat zum einen damit zu tun, wir haben ja schon seit Jahren viele Diskurse und Versuche, diverser zu werden in der akademischen Welt. Das finde ich auch sehr richtig. Ich kann mich gut daran erinnern, die einzige Frau im Raum zu sein bei Konferenzen. Das ist überhaupt kein Spaß. Das hat sich zum Glück auch gebessert. Die ErstakademikerInnen interessieren mich zum einen, weil die eine Zeit lang, ich glaube, das hat sich jetzt geändert, in diesem Diversitätsdiskurs ein bisschen untergegangen sind und weil das auch eine sehr interessante und eigentlich ja sehr große Gruppe ist. Das ist ja eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung. Bei uns aber dann doch eine Minderheit und eine Gruppe, die nicht so leicht zu erkennen ist. Wenn ich die einzige Frau im Raum bin und es kommt eine weitere Frau rein, dann merke ich das. Wenn ich das einzige Arbeiterkind im Raum bin, wie gesagt, bin ich jetzt nicht, merke ich das nicht. Und ich habe auch festgestellt, dass die Leute häufig eher das Verstecken und versuchen zu kompensieren. Es ging also darum, diese Gruppe sichtbar zu machen, die mit sehr vielen Hindernissen konfrontiert ist in der akademischen Welt und damit auch so einer Tendenz entgegenzuwirken, die Bildungssoziologinnen, mit denen ich gesprochen habe, als eine zunehmende Schließung der akademischen Welt bezeichnen. Also es ist ja nicht so, dass dieser Bildungsaufstieg häufiger wird. Das scheint eher wieder weniger zu werden und das scheint mir auch angesichts sozusagen gewisser Spaltungen in der Gesellschaft keine gute Entwicklung zu sein. Also auch in unserem eigenen Interesse.
Ja, Repräsentanz, Vielfalt, auch das Denken, vielfältige Hintergründe zusammenbringen. Nun ist der Leibniz-Preis, ich sagte es ja bereits, der wichtigste deutsche Förderpreis mit 2,5 Millionen Euro dotiert. Was haben Sie denn damit vor? Wie werden Sie diese Mittel wohl einsetzen?
Da fällt einem erstaunlich viel ein. Jetzt ist die Philosophie natürlich kein Fach, das irgendwie Geld in teure Maschinen steckt. Wir brauchen Geld eigentlich nur für Menschen. Das ist etwas, was ich auch erst im Rahmen meines Studiums und meiner universitären Tätigkeit so wirklich gelernt habe. Ich dachte mir zumindest früher Philosophie sehr viel, als man sitzt alleine am Schreibtisch und denkt nach. Das tut man auch. Aber das bringt nicht viel, wenn man dann nicht mit anderen darüber reden kann und das konstruktiv diskutieren kann. Und deshalb ist es das Beste, was uns in der Philosophie passiert, ist einfach, wenn wir niedrigschwellig zusammenkommen und unsere Ideen, Thesen, Argumente diskutieren können. Ich leite im Moment ein Forschungsprojekt, eine sogenannte Kollegforschungsgruppe mit dem Titel Menschliche Fähigkeiten, zusammen mit einem Kollegen von der Humboldt-Universität, Dominik Perler. Da machen wir genau das, das läuft hervorragend. Und ich hoffe, dass ich das, also was heißt ich hoffe, ich werde das mit dem Geld aus dem Leibniz-Preis, man kann sich immer noch nicht so richtig dran gewöhnen, dass man Geld hat und einfach entscheiden kann, was man damit macht. Das gibt es ja sonst nicht. Ich möchte das mit diesen Mitteln dann gerne fortführen, die Strukturen, die wir hier schon aufgebaut haben.
Dann wünsche ich Ihnen für dieses Vorhaben alles Gute. Barbara Vetter, Professorin für theoretische Philosophie an der Freien Universität Berlin. Sie hat den Leibniz-Preis 2026 der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten und über ihre Arbeit habe ich mit ihr hier auf Radio 3 gesprochen. Dafür herzlichen Dank.
Danke Ihnen.